Im neuen Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast treffen sich Karl-Heinz Land und Roland Fiege regelmäßig mit spannenden Menschen und sprechen über die Herausforderungen der Zukunft, Fluch und Segen der Digitalisierung. Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zur mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück zur Erde 5.0 Podcast. Es geht um Perspektivwechsel, um Digitalisierung und heute wieder, wie immer mit dabei, Karl-Heinz Land zugeschaltet aus dem, ich hoffe, noch ein wenig verschneiten Hennef. Hallo Karl-Heinz, guten Morgen.
Ja, hallo, guten Morgen, Roland. Nee, leider nicht ein Flöckchen Schnee liegt hier. Also insofern, aber trotzdem willkommen.
Ja, und wir haben heute einen sehr berühmten, sehr illustren Gast mit einer sehr, also ich weiß gar nicht, was ich alles über ihn sagen kann und sagen soll. Mit zugeschaltet ist Achim Berg. Einen wunderschönen guten Tag, Achim.
Lieber Roland, lieber Karl-Heinz, auch von mir recht herzlich. Ich bin auch ohne Schnee, aber glaube ich, das ist die Ausnahme in Deutschland im Moment, aber das macht nichts.
Achim ja. Berg möchte ich kurz vorstellen. Also ich kenne Achim Berg. Ich war mal auf einer Veranstaltung von Microsoft in Dresden. Das ist bestimmt schon 15, 20 Jahre her. Da war Achim Berg der Chef von Microsoft in Deutschland. Inzwischen nach vielen anderen Stationen auch bei Bertelsmann, bei Fujitsu Siemens, bei der Bull AG ist er angekommen als President der Bitkom. Also er steht dem Bundesverband der Digitalindustrie vor und ja, ich denke, da haben wir heute sehr viel zu erzählen über den Status quo der Digitalisierung in Deutschland. Und vielleicht gelingt es uns, nur die Hälfte quasi draufzuhauen und sagen, dass alles schlecht ist und alles irgendwie wie im Entwicklungsland und die andere Hälfte die schönen Beispiele einfach zu zeigen. Vielen Dank nochmal, dass du dabei bist, Achim. Hallo.
Sehr gerne.
Ja, wir beginnen ja immer unsere Rubrik mit dem Thema des Tages und lasse ja normalerweise dir gerne den Vortritt, Karl-Heinz, aber ich würde heute gerne einfach reingrätschen und sagen, für mich das Thema des Tages, selbstverständlich der Bitcoin-Kurs, nachdem Elon Musk jetzt da 1,5 Milliarden US-Dollar investiert hat, ging das ähnlich wie bei unserem guten alten Freund Mike Saylor von MicroStrategy gleich mal noch in neue Höhen. It is real, kann ich dazu nur sagen. Also das geht nicht mehr weg, genauso wie das Internet nicht mehr weggeht. Ja. Wie sieht es bei dir aus, Karl-Heinz? Was ist für dich das Thema des Tages?
Also wenn man sich die Schlagzeilen heute mal anschaut, für mich eine wichtige, auch ein bisschen wieder erschreckende Nachricht ist China verbannt Clubhouse. Und zwar wegen der politischen Debatten. Also da geht es vor allen Dingen um die Diskussion, die Kritik gegenüber Hongkong, die Menschenrechte und so weiter. Und hier sieht man Thema Plattformökonomie, Regierungen, wie das auch difficult werden kann. Das zweite Thema war, Deutschland ist nun auch meteorologisch gespalten, also im Norden Schnee und Eis von der Meter und Meter Höhe und mehr und in Köln und in Hennef kein Flöckchen, auch wie Achim ja schon sagte. Ne? Also das Schneechaos diese Nacht haben viele, viele Autofahrer angeblich in 70 Kilometer Stau bei minus 10 Grad die Nacht auf der Autobahn verbracht. Da gibt es Sachen, die man sich lieber vorstellen würde. Die gute Nachricht ist, die Corona-Zahlen gehen runter. Jetzt haben wir den Lockdown schon seit dem 16. Dezember und zum ersten Mal gehen die Zahlen wirklich runter. Und heute werden wir hören, Entwarnung, ne, die Frau Merkel, Angela sagt halt, Warnung, Warnung, schon 20% der Neuinfektionen haben diese brutale Mutation. Ne? Und die Frage, die ich mir immer stelle, die Begründung für den Lockdown war ja immer der Indizewert. Man hat ja immer gesagt, wenn der Indizewert über 50 ist, verlieren quasi die Gesundheitsämter die Kontrolle und können nicht mehr nachvollziehen, was passiert ist. Die Frage ist dann, ouch, warum ist das denn eigentlich so? Also Corona gibt's ja jetzt inzwischen seit März letzten Jahres. Und warum sind die Gesundheitsämter auch nach fast 12 Monaten noch nicht in der Lage, die Sachen nachzuvollziehen? Könnte Technologie da helfen? Also Digitalisierung, das wäre sicher gleich auch ein Thema für den Achim. Und ich frage mich natürlich dann, Deutschland, wo ist deine Digitalstrategie? Und die bange Frage, die uns wahrscheinlich alle bewegt, droht denn dann der Lockdown womöglich bis April? Das sind so die Dinge, die mich im Moment besonders bewegen.
Ja, ja, ganz offensichtliche Themen momentan. Und Achim, geht es dir ähnlich oder hast du noch etwas gänzlich anderes, was dich für heute früh bewegt?
Ja, es sind drei Dinge. Die eine Sache ist eher eine persönliche. Ich bin nämlich vorgestern Abend von München nach Köln gefahren und zwar 400 Kilometer geschlossene Schneedecke, aber Gott sei Dank kein Stau. Und es hat ganz hinten im hinteren Hirn hat es sogar Spaß gemacht. Aber das war, ich hatte Glück. Das war, aber die beiden Themen, die mich eigentlich heute hier sehr beschäftigen, war Elon Musk und der Bitcoin. Ja. Auch das Thema, dass die Notenbanken doch ihr Geldmonopol doch massiv verteidigen müssen. Ich meine, da kommt Facebook zu. Wie heißt der neue Libra? Diem,
weiß er genau. Ja, genau.
Das beobachte ich schon, ja. Man merkt einfach, dass das Thema Digitalisierung in die Währung geht. Und das kann man auch nicht länger ignorieren. Und wenn die Europäische Zentralbank denkt, das könnte noch 5 Jahre unterm Deckel halten, dann glaube ich das nicht. Und das zweite Thema ist, wir haben heute den Safer Internet Day. Da geht es nämlich genau um die Zwangsrede und. Da werde ich gleich auch noch eine Keynote zu halten. Aber das ist ein spannendes Thema, wie man Hass, aber auch dieser digitale Graben. Und da werden wir gleich bestimmt noch kommen. Zwischen Offline und Online, sondern auch im Online-Bereich, dass man merkt, wirkliche Unterschiede sind. Und dieser Safer Internet Day, den halte ich für sehr wichtig. Und ich werde gleich mit der Ministerin Lamprecht dazu auch noch länger diskutieren. Das sind meine Themen heute.
Vielleicht an der Stelle, dass ich kurz mal einhaken darf, weil der Achim da so eine Steilvorlage macht, digitale Währungen. Meine Grundthese, Achim, ist ja tatsächlich, dass die digitalen Währungen nicht nur ökonomischen Sinn machen, sondern auch ökologisch. Also wenn man nur mal überlegt, Geld ist ja nicht, also Papiergeld ist ja tatsächlich ein textiles Geld. Also es wird sehr aufwendig hergestellt, ein sehr aufwendiger, nicht gerade sehr umweltfreundlicher Prozess, damit es dann auch haltbar ist. Dann wird es bedruckt mit ziemlich kräftigen Farben. Die sind auch nicht so unbedingt gesundheitsförderlich und. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn wir das Geld nicht regelmäßig ersetzen müssten, da sind ja Millionen von Tonnen Geld im Umlauf. Und wenn das digital gehandelt wird, ist das ökologisch auch sehr erstrebenswert. Allerdings sehr kritisch für die Banken, weil dann verlieren die mindestens mal eine Lebensberechtigung, nämlich das Ein- und Ausgeben von Geld. Wie siehst du das, Achim? Sagst du, das Ökologische spielt da eine untergeordnete Rolle oder sagst du, das ist in jeder Hinsicht interessant?
Also ich sehe das in der Tat anders als du. Ich sehe das mit dem Ökologischen, ja gut, da gibt es viele Dinge, wo man einsparen kann, vielleicht da auch, aber ich habe ganz gerne Geld in der Tasche, auch mal einen Schein. Ich glaube, dass der Schein, das Geld selber nie ganz verschwinden wird. Man könnte etwas kreativer sein, könnte zum Beispiel hingehen und könnte einen digitalen Euro auf irgendeinem Lesegerät haben, das ich auch anonym zahlen kann. Die Anonymität halte ich für immens wichtig. Ich halte auch immens wichtig, dass man jemand auch mal privat 50 Euro in die Hand drücken kann, um jetzt gleich den digitalen Weg zu gehen. Also ich glaube, das Geld rein auf das Digitale zu beschränken, halte ich für falsch. Ich glaube, wir brauchen das. Und man sieht es ja auch, wie viel auch gerade in Deutschland noch bar bezahlt wird und privat bezahlt wird. Das sollte man nicht unterschätzen. Und ich würde mir diesen Luxus, würde ich mir nicht nehmen lassen. Und deshalb bin ich ein großer Fan auch von Bargeld. Das mag irgendwann mal auf einem, was weiß ich was, Maschinen oder auf einem elektronisch lesbaren Karte sein. Ja. Halt ein 50-Euro-Stück auf einer kleinen Plastikkarte. Aber ich möchte gerne Geld dabei haben. Ich möchte es auch gerne weitergeben und. Also von daher bin ich kein Fan davon, mein digital zu gehen.
Ja. Karl-Heinz, du hattest ja eben so schön gesagt, Deutschland ist jetzt auch meteorologisch getrennt. Achim, du hast eben angedeutet, dass es da auch eine Trennung gibt innerhalb der Gesellschaft der Online-Leute und der Offline- oder mehr Offline-Menschen. Wie siehst du das oder was sagt dir das? Also ist es tatsächlich so, also wir sind ja quasi, also nicht Digital Natives, dafür sind wir schon wesentlich zu alt, aber sind doch wirklich schon ewig online und haben schon immer, solange es SIM-Karten gibt, das Internet quasi in der Tasche. Ist es tatsächlich immer noch so? Kann man immer noch von einer getrennten Gesellschaft, einer Offline- und Online-Gesellschaft reden, Achim?
Ja, in der Tat mehrfach. Also auf der einen Seite haben wir ungefähr 25% der Bevölkerung, die zunehmende Digitalisierung ablehnt. ablehnen kann, ablehnen muss. Wir haben natürlich Treiber, wie zum Beispiel, dass wir digitale Bildung, digitale Verwaltung nicht massiv vorantreiben, ist auch ein Grund, ganz klar. Mhm. Ich gehe zum Beispiel, wenn ich mich daran gewöhne, dass ich mit meinem maschinenlesbaren oder elektronisch lesbaren Personalausweis die Behördendienste im Prinzip deutlich reduzieren kann und nicht immer zur Behörde laufen muss oder zur Verwaltung laufen muss, ist das auch ein Thema, das Thema Digitalisieren positiv zu sehen. Wir haben aus dem Grund im Bitkom sogar den Digitaltag eingeführt, einmal im Jahr, wo wir ganz breit mit 5000 Veranstaltungen zeigen, was eigentlich alles digital möglich ist. Was machen die Feuerwehren? Was macht die Polizei? Was machen die Unternehmen? Also wirklich mal zu zeigen, gucken mal, was wir alles digital machen können. Und selbst das Thema künstliche Intelligenz, was ja nichts anderes ist, als dass ich auf dem Handy, was weiß ich, mir den Weg zeigen lasse von A nach B und den Stau umfahre. Das ist ja auch ein Stück weit künstliche Intelligenz. Also wirklich zu zeigen, was digital möglich ist. Wenn wir diesen digitalen Graben nicht zuschütten in Deutschland, werden wir die Akzeptanz nicht haben, wir werden die ewig gestrigen haben und man sieht es in vielen Dingen, ob es im Homeschooling ist, ob es in dem Thema, selbst bei den Impfthemen, die wir jetzt gerade haben, dass wir mit Digitalisierung wesentlich schneller, wesentlich besser sein. Stellt euch mal vor, wir hätten eine Corona-Warn-App, die vernünftig zu nutzen wäre, was wir da vermeiden können, wie viele Menschenleben wir retten könnten. Das ist unglaublich.
Achim, das ist genau ein Punkt, da wollte ich dich drauf ansprechen. Wir hatten letztens auch ein privates Gespräch genau zu dem Thema. Da ging es darum, du hast dich massiv beschwert. Du hast versucht für deine Mutter, die wie alt ist, 82?
82, ja.
82-jährige Mutter, hast du versucht, einen Impftermin hinzukriegen und es ist quasi kaum möglich. Also nur mit einem irren Aufwand. Also bei uns war das so, ich habe das auch, meine Eltern sind 82 und 83, ich habe versucht, einen Termin zu kriegen. Nach 2,5 Stunden in der Hotline war man dann endlich so weit, dass jemand dran ging. Dann sagten die, bitte geben Sie die Postleitzahl ein und dann habe ich die eingegeben und dann sagten die, für dieses Gebiet sind leider noch keine Termine zu machen und wurden wir aufgelegt. Ja, also das sind so die Erfahrungen. Ich weiß nicht, welche Erfahrung hast du gemacht, Achim?
Ja, ich meine, man lacht drüber, aber es ist ja alles andere als witzig. Ja. Mir geht es um Menschenleben, mir geht es um Gesundheit meiner Mutter und ich habe mich auch wirklich da persönlich auch wirklich sehr echauffiert, aber auch breit, auch bis zur Bundesregierung hoch. Stellt euch mal vor, man gibt einfach den KV'en die Verantwortung dafür, über die KBV, den KV runter, Impftermine zu vergeben. Man will einfach nur eine Terminvergabe haben. Das ist für jeden Mittelständler ein easy Job, dass ich auf irgendwelche Hyperscaler gehe. Das kann doch wirklich jeder bessere Hyperscaler, kann doch da Millionen Zugriffe in der Stunde locker handeln. Und dann ist das so ein Desaster. Ich habe 3 Tage gebraucht, um es reinzugehen. Es war permanent, waren die Systeme unten. Ich habe gar nicht mehr probiert anzurufen, nach 50 Versuchen. Das ist nicht zu entschuldigen und das akzeptiert noch keiner mehr. Das ist nicht okay, dass man so amateurhaft an solche Themen rangeht. Und ich weiß nicht, dann einfach zu sagen, naja gut, das kriegen wir schon hin und wir haben ja eh keinen Impfstoff. Ich akzeptiere das nicht mehr, genauso wenig, wie ich das Thema Homeschooling auch nicht mehr akzeptiere, dass wir da mit Mitteln von vorgestern die Bildung unserer Jugend aufs Spiel setzen. Das ist nicht okay.
Ja, aber warum ist das so, Achim? Warum? Du bist ja auch und auch Karl-Heinz, ihr seid ja beide schon wirklich seit Ewigkeiten im Bereich Software, im Bereich Online, Digitalisierung geschäftlich unterwegs. Ihr habt es bestimmt auch schon etliche Kontaktpunkte gehabt mit Regierungsvertretern. Warum ist das so schlecht organisiert? Das ist ja wirklich unsäglich. Ja.
Also Roland, erstmal ist es mir egal. Verflixt nochmal, es ist zu fixen. Und jemand sagt, ja, der Föderalismus ist schuld und es gibt diesen und jeden Grund. Das ist mir egal. Weil eigentlich ist es die Pflicht auch der Politik und wir als Wirtschaft haben genug Möglichkeiten zu unterstützen. Aber wenn man hingeht und dann zum Beispiel nehmen wir das Thema dieses Impfdebakel. Wo ist denn das Problem, dass man professionell, wie zum Beispiel, ich glaube, es war Rheinland-Pfalz, die haben einfach Event-Themen gefragt, ein Konzertagentur. Macht das doch bitte mal. Dann klappt es ja genau.
Gute Idee.
Ja. Natürlich, es gibt jetzt eine Firma, die Firma Doctolib, die fällt mir noch ein in Berlin, die auch hingegangen sind und haben, wir machen das einfach, wir können diese Impftermine einfach vergeben und es klappt. Warum lässt man da in Anführungsstrichen Amateure ran, die mit Mitteln von gestern arbeiten? Und das Gleiche, Entschuldigung, ich bin da Redefluss. Ja. Wenn er mich schon fragt, dann müsste er es auch aushalten.
Nee, mach's.
Und das zweite Thema bei dem Thema Homeschooling. Da jetzt hinzugehen, zu sagen, ja, Föderalismus und ich kann nicht und der darf und dies und an 16 Mal unterschiedliche Lösungen. Und dann kommen die Datenschützer noch und sagen, das dürft ihr aber alles nicht. Anstatt mal zu sagen, was dürfen wir denn? Ne? Dann sagt der eine, oh Gott, Teams dürft ihr nicht nutzen oder Zoom oder was weiß ich was. Aber ich möchte nicht wissen, was ich nicht darf. Ich möchte wissen, was ich darf und wie ich machen kann. Und das ist wirklich nicht schwer.
Und Achim, das ist genau so ein Punkt. Ich weiß, du hast dich massiv echauffiert, auch öffentlich, was ich sehr begrüßenswert finde für dieses Thema Bildung, weil du einfach gesagt hast, das geht ja auf keine Kuhhaut, was wir da veranstalten. Und übrigens auch hier, Corona gibt es tatsächlich den Lockdown seit März letzten Jahres mit ein paar kleinen Unterbrechungen. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wir haben einen Digitalpakt in der Bundesrepublik, 5 Milliarden stehen zur Verfügung. Davon sind, glaube ich, jetzt 10 oder 15 Millionen abgerufen. Das ist dramatisch schlecht, die Quote, nach über einem Jahr, also fast anderthalb Jahre. Das zweite Thema, dann kommt man nicht dazu, dass man Laptops und Tablets für die Kinder anschafft. Wie soll eine Familie, die 2 oder 3 Kinder hat, mit einem Internetanschluss, womöglich noch nicht mal WLAN zu Hause, weil sie es sich nicht leisten können, wie sollen die Homeschooling machen? Das sind Zustände, das ist schlimmer wie im alten Rom. Und die Frage ist, warum tun wir uns so schwer, diese Zustände zu beheben? Ich war ehrlich gesagt ein bisschen schockiert. Ich bin eigentlich immer ein Freund der Regierung und habe immer gesagt, Mensch, man darf nicht so Kritik, also nur rummosern bringt auch nicht. Aber wenn dann eine Frau Merkel sagt, nachdem sie 16 Jahre an der Regierung ist, dass irgendwie hier irgendwie die Prozesse sind ganz schön langsam, dass ihr das dann auffällt, ehrlich gesagt, das finde ich bemerkenswert. Und da sage ich dann, da habe ich wenig Verständnis. Jetzt hast du ja ganz offen kritisiert und hast in einem großen Interview gesagt, Mensch, das muss ganz anders werden. Datenschutz, wir müssen auch den Datenschutz verändern. Ne? Die Daten sollten nicht vor uns geschützt werden, sondern wir sollten die Digitalisierung nutzen, um Leben zu retten. Und es geht darum, eine Corona-App, die mehr mit den Daten machen könnte, könnte ja die Gesundheitsämter so massiv entlasten, dass mit einem Knopfdruck jeder informiert werden könnte, wenn er gestern Kontakt mit irgendjemandem hatte, der Corona positiv war. Ja? So, und die Frage ist, warum kriegen wir das nicht hin, Achim?
Also ich habe 3 Themen, die ich gerne mal beschreiben will. Einer, das Thema Datenschutz, was du gesagt hast. Ich finde Datenschutz wichtig und richtig. Es ist ein Unterschied zwischen einer Schuhgröße und einem Genom. Das müssen wir immer klar sagen. So, das ist das Erste. Das heißt, diese Datensparsamkeit ist Blödsinn, sondern ich muss genau entscheiden, welche Daten sind wichtig, welche sind unwichtig. Der zweite Punkt ist, ich möchte als Nutzer selber entscheiden können, ob ich zum Beispiel bei der Corona-Warn-App jedem erzähle, wo ich bin oder nicht. Das möchte ich klar. Ich persönlich habe kein Problem, es jedem zu erzählen. Also das heißt, ich muss das Datenschutzthema richtig in die Hand nehmen und nicht den Datenschützer zum heiligen Gral machen, der dem alles unterliegt. Und selbst das Thema Gesundheit. Ich habe auch noch 2 Themen. Du hast vorhin zu Recht gesagt, wir müssen die positiven Dinge sehen. Ich gehe jetzt mal auf Schule, aber auch auf die Wirtschaft. Bei der Schule ist es so, du sagtest gerade, wir brauchen Laptops für die Schüler und sowas. Ganz klar, 70-80% aller Schüler haben zu Hause Laptops, die besser sind als das, was wir ihnen je geben können. Das heißt, bring your own device. Ich habe hier ein sehr schönes Beispiel einer Schule in Dortmund war sie, oder in Bochum, die hingegangen ist und hat gesagt, okay, ihr könnt eure eigenen Tablets mitnehmen. Wir machen also eine sogenannte MDM-Software, also so eine Device-Software, die wird aufgespielt, dass ich im Prinzip Vormittag den Zugriff einschränken kann. Das haben alle zugestimmt. Jetzt kommt der Punkt, die sich keins leisten können, diese 20% ungefähr, die bekommen was Richtiges mit einer SIM-Karte für den Internetzugang. Damit gebe ich 20% was Gutes und 80% kann ich nicht beglücken mit einem Schuldevice. Die haben eh bestens in der Größenordnung. Dann kommt diese Schule hin und die haben das super gemacht jetzt in Bochum. Ich habe mir extra nochmal geholt, die sind hingegangen, haben dieses MDM, also haben im Prinzip das Management vormittags gemanagt, haben vernünftig WLAN, klappt hervorragend. Und ich habe einen anderen Bekannten, der sagt, meine Tochter sitzt um 8.30 Uhr gestriegelt und gespornt den ganzen Tag vor dem, oder den ganzen Vormittag vor dem Laptop. Die haben Zoom oder Teams, ich weiß es nicht. Die macht selbst Sport am Laptop. Die ist glücklich, die will gar nicht mehr in die Schule. Also, nachmittags ihre Freunde sehen. Aber es klappt hervorragend, wenn man es richtig macht. Ja. Dritter Punkt, und dann gebe ich wieder zurück. Und zwar, wir scheren uns immer über die Politik. Das ist aber nicht ganz richtig. Die Wirtschaft muss sie auch an die Nase fassen. Und es gibt ein paar schöne Themen. Auf der einen Seite haben wir eine Umfrage gemacht vor einem Jahr und haben die Unternehmen gefragt, siehst du dich als Vorreiter oder als Nachzügler der Digitalisierung? Dann haben die gesagt, als Vorreiter also Ende 2019 sahen sich 39%. Die gleiche Frage ein Jahr später, gleiche Voraussetzung, waren es nur noch 27%. Da sind einige auf die Nase gefallen.
Weil die haben was gelernt, Achim. Die haben was gelernt. Aber lass mich vielleicht zwei Punkte mal gerade darauf eingehen, weil du den Datenschutz so hochhebst, den ich übrigens für wichtig halte. Ich persönlich sage ja immer, es geht nicht nur um Datenschutz, um Datensicherheit und Privacy. Es geht in Zukunft um Datensouveränität. Also wir alle, jede Person, jeder Mensch muss der Souverän seiner eigenen Daten werden. Und ich hatte eine Diskussion mit jemandem, den ich sehr geschätzt habe oder auch heute noch schätze, der Gerhard Baum, auf dem Parteitag in Berlin habe ich mal mit dem diskutiert, weil der auch argumentierte über Datensparsamkeit. Wir müssen sparsam sein. Und das war auch seine feste Überzeugung. Dazu muss man wissen, der Gerhard Baum ist inzwischen auch fast, also ist über 78, 79. Und ich habe gesagt, Datensparsamkeit, das ist ein Argument. Stell dir mal vor, du hast ein Auto, das fährt demnächst autonom und ich baue dir eine Datenspartaste ein. Und wenn du auf diese Taste drückst, dann braucht der nur noch 10% der Daten. Also 90% werden nicht mehr in die Logik, in die Algorithmen eingebaut. Das hat dann allerdings zur Folge, dass du jeden dritten Passanten umfährst und jeden zweiten Baum triffst. Ja? Warum? Weil Datensparsamkeit in einer datengetriebenen Welt überhaupt keinen Sinn macht. Aber Datensouveränität macht sehr wohl Sinn. Die Frage ist, was können wir als Europäer, als Deutsche tun, weil das finde ich ganz wichtig, die Amerikaner und Chinesen werden die Datensouveränität mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erfinden. Die haben da ganz anderes Verständnis und Verhältnis zu. Aber wir Europäer und speziell wir Deutschen hätten hier eine irre Opportunität. Warum glaubst du, passiert das nicht gerade bei uns, jetzt hier in Deutschland, jetzt hier in Europa?
Ich glaube, dass es passiert. Ich glaube auch, dass die Diskussion, die du gerade angestoßen hast, sehr intensiv diskutiert wird. Auch so Themen wie Gaia-X, also gerade das Thema Souveränität ist ja in aller Munde.
Ja.
Wie wir es anstellen, ich glaube, der Punkt, den du gesagt hast, ist, wir müssen nicht alles selber machen, aber wir müssen unsere Regeln definieren. Und wenn wir sagen, ihr könnt alle hier mitspielen, egal woher ihr kommt, aber bitte nach unseren Regeln. Das ist übrigens bei der Grundverordnung, ist das so, ob wir es mögen oder nicht. Das halte ich für den, und wenn uns das Thema Souveränität, was ich persönlich sehr hoch halte, wenn uns das gelingt, in vieler Hinsicht, dann müssen wir echt was tun, dann wird auch sowas passieren. Also ich halte das nicht für unmöglich und ich glaube, die Erkenntnis dieser Souveränität wird immer größer und wir haben in Europa hier echt eine Chance. Vielleicht könnte man hauch schneller sein, okay, aber ansonsten geht das schon in die richtige Richtung.
Aber da würde ich gerne mal kurz drauf springen. Also Datensouveränität, du hattest eben Gaia-X erwähnt als Projekt. Ich glaube, für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn nach meinem Verständnis ist Gaia-X im Grunde genommen so eine Art europäische Cloud-Lösung. Ne? Also dass man quasi eine Cloud-Computing und Cloud-Server und Speicher innerhalb Europas kreiert, um sich weniger abhängig zu machen, sowohl der Endverbraucher wie auch Firmen von Anbietern wie Amazon Web Services oder Google und andere. Das ist natürlich eine gute Idee, ein guter Ansatz. Was denkst du, brauchen wir denn noch, um auch den Endverbraucher im Prinzip, der ja doch auch immer angstgetrieben ist und auch durch die Medien quasi verängstigt wird, dass er quasi seine Daten irgendwo hergeben muss. Wie schaffen wir es, dem Endverbraucher auch da zu zeigen, was ist Datensouveränität, worauf musst du achten und mit welchen Tools oder Anwendungen kann man dem Normalbürger das beibringen oder näher bringen?
Also eine kleine Korrektur und dann komme ich auf die Frage ein. Also Gaia-X ist ein bisschen mehr als da oder ein bisschen weniger. Ich muss nicht um meine eigenen Rechenzentren haben, sondern ich muss nach meinen Regeln spielen. Die Rechenzentren müssen wahrscheinlich in Europa sein, ich darf nicht zu. Also sagen wir so, ist ein europäisches Netz für Cloud, aber es muss nach den unseren Regeln gebaut sein, nicht unbedingt die Hardware. Mhm.
Okay.
Jetzt zu deinem Punkt. Das, was Apple gerade macht in dem Apple-Facebook-Streit, aus dem ich grundsätzlich raushalte, ist ja eigentlich was Richtiges. Apple sagt, ich werde hingehen und werde alle Daten, die ich weitergebe, werde ich dem User mitteilen, dass ich das tue, beziehungsweise ich werde ihn um Erlaubnis fragen, ob ich das darf.
Ja.
Das ist vereinfacht gesagt, aber das ist okay. Also wenn ich sage, ich gebe wissentlich an eine Firma X, Y oder Z meine Daten weiter, fein. Aber ich möchte einfach die Souveränität haben, das zu tun. Ich möchte nicht alle sagen, du kriegst gar nichts von mir. Auch in dem Wissen, wenn ich jetzt irgendjemandem gar nichts gebe, dann findet auf einmal auch Google und Amazon nicht mehr das, was ich suche. Das ist okay.
Aber, klar,
ich, dann auch, aber ich möchte die Freiheit, eine Freiheit haben, jedem zu entscheiden, wem ich die Daten gebe. Und ich möchte vor allen Dingen wissen, wem ich die Daten gebe. Das weiß man heute nicht.
Das ist ein ganz wichtiges Argument, was viele Menschen so auch, glaube ich, sich gar noch nicht klar gemacht haben. Privatheit und Service, also Privacy und Service, sind zwei Seiten derselben Medaille. So wie du das gesagt hast, Achim, wenn ich alles für mich behalte, dann kann der andere auch nicht wissen, was ich will. Also sprich, wenn ich bei Google, Apple, Facebook und so weiter nicht meine Präferenzen kundtue, dann können die mir keine besonderen Angebote machen, Hinweise auf Spezialitäten, meinen Hobbys und so weiter. So, jetzt ist ja die Frage immer, wie viel gebe ich preis und oder, so wie du es sagst, Achim, ich möchte vielleicht, also ich gehe zum Arzt und sage dem Arzt, der sagt, hör mal, ich hätte gern das Röntgenbild vom Knie, dann möchte ich dem das freigeben für eine Woche, für einen Tag oder für immer. Aber wenn ich den Arzt wechsle, will ich vielleicht nicht mehr, dass der die Daten hat. Dasselbe gilt für die Bank, das Finanzamt, mein Arbeitgeber, was auch immer. Und dann möchte ich das managen können. Das ist mein Verständnis der Datensouveränität. Und dafür wird es digitale Plattformen geben, weil nur so kann ich das quasi handeln, um das zu tun. Jetzt ist die Frage, Gaia X ist ja nur die Infrastruktur, die das Speichern erlaubt. Die Frage, wo es dran mangelt, ist diese Vision. Warum kommt nicht ein Europäer, ein deutsches Unternehmen auf die Idee und sagt, hey, wir helfen genau da, dem Kunden seine Daten als souverän zu handeln. Woran liegt das? Haben wir nicht die große Vision? Denken wir nicht groß genug? Überlassen wir das immer den Amerikanern?
Ja, kann ich dir erklären. Also das Thema gerade bei den Cloud-Services, also alles, was in der Cloud, also irgendwo im Orbit liegt, da gibt es ein paar Hyperscaler, das sind die Großen, das sind die Amazons, das sind die Microsofts, die Googles dieser Welt, die Riesenrechenzentren. Mhm. Die stecken Milliarden in die Entwicklung. Das heißt, wenn ich meine Daten auf diesen Plattformen liegen habe, habe ich jede Menge Tools und Möglichkeiten, die auch anzugehen. Also künstliche Intelligenz, ich kann meine Daten lassen, ich kann viele, viele Funktionen ein, die ich habe, wie zum Beispiel, was ich da vorhin gesagt habe beim Impfen, dass ich sage, morgen habe ich 1,6 Millionen Zugriffe, die brauche ich jetzt mal für einen Tag und dann brauche ich die nie wieder, also kurz vor Weihnachten oder dieser Black Friday-Thematik oder sowas. Das heißt, die Kleinen nicht haben. Wenn ich jetzt einen Kleinen habe in Deutschland, der kann zwar die Daten sicher halten, hat aber diese ganzen Möglichkeiten nicht. Und das heißt, er ist entweder viel teurer oder er hat nicht die Fähigkeiten oder ich bin nicht mehr wettbewerbsfähig. Mhm. Aus dem Grund bin ich gar kein Freund davon zu sagen, wir müssen das alles zwingend jetzt auf einem deutschen Unternehmen haben, sondern ich habe einfach nur gesagt, ich bin ein Freund davon zu sagen, es gibt Datenschutzregeln und es gibt andere Regeln und wenn du dich daran hältst, dann darfst du, liebe Microsoft und liebe Google und liebe Amazon, deine Dienste anbieten. Wenn nicht, du Pech gehabt.
Dann nicht.
Das ist im Prinzip die Idee. Deshalb ist es nicht so einfach zu sagen, Mensch, ich stelle 500 Rechner nach Frankreich und dann habe ich doch alles und dann habe ich doch riesen dahinter. Das klappt leider nicht.
Ja. Spannend ist dann natürlich, viele Menschen, also wenn Herr Spahn gefragt hat, hör mal, gebt ihr uns die Daten, zum Beispiel für klinische Krebsforschung, anonym übrigens, dann haben die Leute im Bundestag gesagt, nein, wir wollen das nicht, dass von jedem die Daten anonym ausgetauscht werden können. Bei Google, Apple, Facebook geben wir alles. Oder hier, neuerdings Clubhouse. Jeder, der bei Clubhouse vertreten ist, der gibt automatisch sein gesamtes Adressbuch frei. Übrigens noch nicht mal DSGVO-konform. Ne? Da gibt es also starke Bedenken, was die Nutzung angeht. Trotzdem.
Entschuldigung, du kannst es sogar nicht zulassen. Du kannst es nicht zulassen, da kannst du nur keinen einladen. Aber du kannst es auch ohne. Also ich habe meins nicht freigegeben.
In Clubhouse. Ja, Tatsache ist, man kann es sogar nachher wieder zurücknehmen und er fragt dann zwar immer wieder, aber ist ein bisschen nervig. Naja, aber so versuchen es. Ne? Nach deutscher DSGVO wäre es ja nicht regelgerecht. Genau. Und die Frage ist, diese kognitive Dissonanz, ne? Wir geben Apple, Google, Facebook, denen geben wir alles, aber wenn Herr Spahn tatsächlich, meine Überzeugung ist, Daten könnten Leben retten in der Krebsforschung, ne? Wenn man die Daten statistisch austauschen würde auf einer zentralen Plattform, welche Chemo hat besonders gut angeschlagen, bei welchen Voraussetzungen, unter welchen Bedingungen und so weiter, da könnte viel Geld gespart werden in der Entwicklung, in der Forschung, aber auch viel Leben. Und trotzdem sagt das Bundesparlament, nee, das wollen wir nicht, selbst nicht mal anonym. Und da stelle ich mir die Frage, haben wir es denn überhaupt verstanden, was das ist?
Ich glaube nicht. Ich glaube, dieser Punkt ist, wenn wir diese ganzen Daten noch anonymisiert nicht weitergeben, die Chinesen tun es aber, nehmen wir die Chinesen zum Beispiel, die tun es aber, dann wird der Tag kommen, dann werden die Chinesen Alzheimer heilen können oder Demenz, wir nicht.
Genau.
So, weil die nämlich sehr viel mehr Informationen haben oder Krebs, aber nehmen wir mal das Alzheimer-Thema. Das heißt, dann stehen wir hier und können unseren Alten nicht helfen, weil wir das nicht gemacht haben über viele Jahre. Die Chinesen können es aber und die werden den Teufel tun und zu sagen, ich gebe euch jetzt die Informationen. Die werden das für sich nutzen. Ich habe jetzt nochmal ein Beispiel. Das muss uns nur klar sein. Wir werden, es hat, also gerade wenn wir so konsequent auch anonymisierte Daten nicht weitergeben, hat das eine Konsequenz.
Absolut, absolut. Also das heißt, es hat nicht nur was mit Daten retten Leben, sondern es hat auch was mit Wettbewerbsfähigkeit zu tun. Ich meine, das sehen wir natürlich auch. Du selber warst ja in dieser digitalen Ökonomie, du bist von Hause aus Informatiker, du warst bei Firmen wie Microsoft, Bertelsmann, Avato, aber auch Telekom-Vorstand, hast das alles ziemlich genau beobachtet. Jetzt schimpfen die Leute natürlich immer so ein bisschen über den Netzausbau in der Bundesrepublik. Also wir haben irgendwie, ich glaube, 3 oder 4% S-Glasfaseranbindung. Der Netzausbau mit 5G geht voran, 4G hat lange gedauert. Was sagst du denn, was könnten wir denn tun, damit ein besseres Verständnis dafür da ist? Ich sage immer, das Netz ist ja irgendwie im digitalen Raum die Infrastruktur unseres zukünftigen Wohlstandes. Also das, was früher die Flüsse, die Straßen als Infrastruktur war, die Eisenbahn, die Netze, das wird in Zukunft, wenn immer mehr digital wird, zum Beispiel auch Währungen, dann ist natürlich das Netz die Infrastruktur unseres zukünftigen Wohlstandes. Was müssten wir tun, um da besser zu werden? Machen Telekom, Vodafone, macht die Bundesregierung da Fehler oder sagst du, es geht halt nicht schneller?
Also da muss ich meine Lanze brechen für die Telekommunikationsunternehmen und nicht, weil ich da mal gearbeitet habe. Ich hatte ganz ein interessantes Thema. Ich saß hier und habe hier 100 Megabit bei mir zu Hause im Upload, denke, wow, super, und dann mache ich mein Handy an mit 5G und da kommen da 170 Megabit raus. sehr viel schneller als ich. Als 5G ist schon hier auf dem Land und ich wohne hier auf dem Land. Um die Sache mal etwas neutraler zu betrachten. Wir haben der Geschwindigkeit her, wir kriegen über 98% der Haushalte, kriegen 50 Megabit und mehr. Es tut mir leid für die 1 oder 2% und die natürlich auch einen Grund haben. Das kann ich vielleicht mit 5G regeln. Da gibt es jetzt viele Dinge. Es ist unheimlich schwierig, auch neue Masten aufzubauen, weil die Leute die nicht wollen, aber es ist halt nur die Physik, dass ich ohne Mast auch kein 5G kriege. Das ist halt so. Aber es gibt, da will ich mich gar nicht rein verlieren. Ich glaube, von der Infrastruktur her sind wir in der Investition und auch in dem Ausbau gar nicht so schlecht. Und wenn ich jetzt reine Glasfaserlogik, die brauche ich nicht unbedingt. Es gibt, wie gesagt, 5G-Technologien, es gibt andere Möglichkeiten, auch über Kupferkabel schnell zu sein. Das auszubauen halte ich für wichtig. Also das Thema digitale Infrastruktur, ja, müssen wir was tun, aber wir sind da jetzt nicht, wie viele sagen, Namibia oder was weiß ich was. Stimmt nicht. Ist einfach nur falsch.
Naja, in den Ländern ist es ja teilweise auch deshalb so, weil die sogenanntes Leapfrogging gemacht haben. Ne? Die haben eben, weil die Distanzen in Afrika so unverschämt groß sind, haben die gesagt, wir können gar keine Kabel verlegen. Die sind dann sofort von der ersten Generation auf die dritte und manchmal sogar auf die vierte und fünfte Generation gesprungen, einfach weil es günstiger ist. Und du sagst selber, das Beispiel 5G zeigt es. Hier in Hennef haben wir an vielen Punkten schon 5G und du hast mit dem Handy einen unglaublichen Durchsatz und brauchst gar kein Kabel, außer die Masten, die natürlich vorhanden sein müssen.
Ja, klar. Kann ich mal ein Thema, was mir auf dem Herzen liegt.
Bitte, wir reden
von der Politik und wir beschweren uns über, mein Gott, sind die langsam. Und ganz ehrlich, es stimmt. Und es ist auch nicht mehr auszuhalten. Und ich hatte letzte Woche auch einen Podcast mit dem Bundes-CIO, wo wir auch diese Themen intensiv diskutiert haben. Und ich habe ihm auch ziemlich deutlich gesagt, dass das eigentlich nicht mehr lange gut geht und sich die Bevölkerung immer mehr aufregt. Aber eine Sache, die möchte ich hier mal als Positivbeispiel nennen. In der Wirtschaft ist es ja so, alles klagt. Und ich habe ein konkretes Beispiel. Ich habe einen Bekannten von mir, der ist ein Weinhändler im Süden Deutschlands, von Stuttgart. Der hatte bei der ersten Pandemie, der hatte so eine Erlebnisgastronomie und hatte dann so drei neue. Hat auch da aufgebaut mit dem letzten Geld, was er hatte. Und ich mache es ganz kurz. Und er ist im Prinzip, bei dem Lockdown stand er da und sagt, oh Gott, jetzt ist alles vorbei. Ich werde hier das fahren. So, in den ersten Tagen hat er seinen Online-Shop massiv nach oben gefahren mit Social-Media-Ansatz und so weiter. Hat extrem was gebracht. Er hat die 12 Mitarbeiter zwar erst in Kurzarbeit geschickt und dann haben sie Folgendes gemacht. Die haben so digitale Weinproben angeboten. Das heißt, ich kriege ein Paket nach Hause, haben YouTube-Videos gemacht und haben als dritten Schritt sogar in Instagram jeden Samstag um 20 Uhr einen Live-Tasting gemacht. Da haben ungefähr 1600 Leute ein Paket bestellt. Erster Fakt ist mal, der hat nach 3 Wochen oder 4 Wochen seine 12 Mitarbeiter alle aus der Kurzarbeit geholt. Mittlerweile hat er jetzt schon wieder 4 oder 5 neue eingestellt, auch in der Zeit jetzt. Das Ding boomt ohne Ende. Er hat machen es aber auch super, also mit Social Media und hier und da. Übrigens im Nachbarort, der Weinhändler ist pleite gegangen, jetzt schon. Das heißt, die Wirtschaft, da gibt es eine ganze Reihe Beispiele, kann auch jetzt diese Chance nutzen, der Digitalisierung, noch richtig nutzen. Wenn das passiert, hat man einen riesen Wettbewerbsvorteil. Wer den Schuss jetzt nicht gehört hat, dem kann ich auch nicht mehr helfen.
Also ich bin vollkommen bei dir, auch hier eine Lanze. Meine Frau, die hat ja eine Galerie in Köln und natürlich der Lockdown hat sie auch massiv getroffen. Galerien sind zu, bis heute im Prinzip. Und sie hat in der Zwischenzeit, sie hatte schon vorher einen Online-Shop, hat jetzt eine virtuelle Galerie eröffnet. Ich glaube, die wird offiziell nächste Woche eingeweiht. Und da kannst du mit einem Avatar, also quasi deinen Avatar kreieren, dort hineingehen und mit anderen Avataren und Besuchern auch sprechen, dich austauschen. Das heißt, die hat das Ding nicht nur als 3D-Bild, Abbild in den virtuellen Raum gestellt, sondern macht richtig Geschäft über diese Geschichte. Die Leute können sich die Sachen angucken und Click and Pick. Die können dann auch, wenn ihnen was besonders gut gefällt, man darf ja die Geschäfte zum Abholen öffnen. Da kannst du tatsächlich auch wieder physisch hin, um dann das Bild oder die Skulptur abholen. Und das ist genauso, wie du sagst, Achim. Der eine, der macht zu und weiß nicht, was er machen soll. Und der andere, der ein bisschen kreativ ist, jede Krise ist auch Chance. Und das ist auch das, was ich immer appelliere. Man sieht halt nur, ja, wie unterschiedlich die Unternehmer als solches reagieren. Der eine legt sich in die Ecke und sagt, oh Gott, wie schlimm. Und der andere sagt, Mensch, immerhin, das Glas ist noch halb voll, dann lass uns mal gucken, was wir daraus machen.
Ja, im Grunde genommen hilft da nur die Flucht nach vorne, nicht wahr? Also es gibt natürlich Branchen, da kann man sowas machen. Es gibt andere Branchen, da ist es ein bisschen schwieriger oder auch langwieriger. Ich denke mal an die Eventbranche auch, was Sprecher und sowas angeht. Aber das ist natürlich vollkommen richtig. Wer das schnell sich adaptieren kann, hier Survival of the Fittest, ja, der hat natürlich schon besser eine Chance als die warten. Aber das war ja schon immer so, ne? Dass man am Ende muss man sich selbst immer mit den eigenen Händen aus dem Sumpf rausziehen.
Es ist nur ein Wahnsinn, Roland. Wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jährchen. Und übrigens, Achim, ich glaube, wir haben uns vor über 20 Jahren kennengelernt. Damals warst du noch bei Bull, dann bist du zur Telekom, Microsoft, warst kurz Aufsichtsrat mal in meiner Unternehmen damals, die Voice Objects AG, die wir verkauft haben. Und das Verrückte ist, ich habe 2013 ein Buch geschrieben oder 2012, glaube ich, war es, Digitaler Darwinismus, der stille Angriff auf ihr Geschäftsmodell und ihre Marke. Also unter uns, das ist jetzt 7, 8 Jahre her. Und der Darwinismus ist noch immer da. Also es gibt eine digitale Evolution und der Angriff war am Anfang still. Der ist schleichend gewesen, man hat ihn nicht gemerkt. Denkt mal an das, was im Handel passiert ist, ne, wie Amazon sich breit gemacht hat aus einem One-Man-Shop. Vor 20 Jahren ist ein 400-Milliarden-Unternehmen geworden und viele andere Händler, die Hertis, die Kauflands, die sind pleite gegangen. Ja, die Ottos, die Neckermanns, die gibt's nicht mehr. Und das hat was damit zu tun, ob man die Chance versteht oder sie eben anderen überlässt.
Also wenn ein Bertelsmann Buchclub nicht so unglaublich tief geschlafen hätte, würde es Amazon heute...
Ja, genau. Ich glaube, hatten die nicht sogar mal damals, da war ja noch der Middelhoff, der hatte damals den Deal mit der AOL eingetütet. Ne? Genau. Damit hat Bertelsmann, ich weiß nicht, 7-8 Milliarden, also unvorstellbar Gewinn gemacht mit dem Verkauf dann später an AOL. Aber sie haben nur diese Infrastruktur, sie haben nicht das Geschäftsmodell je verstanden, das muss man sagen. Ne?
So ist es. Ich würde mal gerne noch einen Perspektivwechsel einbauen und nochmal kurz auf das Thema Datensouveränität zurückkommen. Mhm. Wir haben ja eben schon gelernt, auf der staatlichen Seite ist immer momentan dieser Föderalismus und der Datenschutz, wie er jetzt ist, steht immer oft im Weg. Auf der anderen Seite monetarisieren überwiegend zwei große Player jetzt momentan, ich schätze mal ungefähr 90% jeglicher Online-Werbebudgets, nämlich Google und Facebook. Mhm. Google und Facebook verdienen mit Online-Werbung, also in 2019 insgesamt ungefähr 220 Milliarden, glaube ich. Ne? Mhm. 2020 war es sicherlich noch ein bisschen mehr. Wir sehen ja auch entsprechend, wie die Börsenkurse sich entwickeln. Das heißt, die Daten, die wir zur Verfügung stellen, über die wir keine Datensouveränität haben, die werden ja gnadenlos monetarisiert. So. Mhm. Wenn wir jetzt aber sagen, wir hätten gerne Datensouveränität zurück, und geben die nur selektiv frei, dann müssten wir doch eigentlich, und jetzt kommt so der kleine Sprung, das Werbemodell auch komplett umbauen. Dann geht es doch eigentlich eher in die Richtung Identitätsmarketing oder, sagen wir, Direktmarke, Permission-Based Marketing in einer neuen Form, sodass wir am Ende Endverbraucher dafür bezahlen werden müssen mit Werbebudgets, dass sie sich unsere Newsletter anschauen. Ist das ein Szenario? Ich weiß, vor 10 Jahren haben wir das schon mal drüber gesprochen, Karl-Heinz. Mhm. Ist es ein Szenario, Achim, was du dir vorstellen kannst oder was du schon mal durchgedacht hast?
Also ich dachte, haben wir, ist das ja schon häufiger. Das ist eine Diskussion, wie gesagt, die führen wir ja seit 10 Jahren. Es gibt ja auch durchaus Modelle, wo jemand sagt, gib mir deine Daten und ich gebe dir Geld dafür. Mhm. Aber es setzt sich so lange nicht durch, solange wir alle unsere Daten an die Facebooks dieser Welt geben, verfliegen. Oder wen auch immer. Ich meine, wir sind da ja sehr, das ist ja, wir geben es ja sehr, sehr leichtfertig alles frei. Da kommt der ersten Punkt wieder. Ich glaube, dass wir zu einem Punkt kommen und wenn ich der Souverän, wenn ich die Souveränität über meine eigenen Daten selber habe, dann sind diese Geschäftsmodelle, also vor allen Dingen so ein Facebook-Geschäftsmodell, natürlich stark gefährdet. Das ist klar. Da werden andere entstehen, bei der Google ist es ein bisschen komplizierter. Aber grundsätzlich sind diese Modelle dann sofort gefährdet. Das ist aber ein weiter Weg. Und ich glaube, solange wir nicht verstehen, wie wir mit Daten umgehen müssen, in beide Richtungen übrigens, uns selbst zu schützen oder auch weiter zu, wird dieses Modell schwierig werden, weil es gibt ja halt immer noch das freie Modell. Aber grundsätzlich, das in der Theorie halte ich dieses Permission-Based Marketing für absolut machbar. Aber ich packe es leider nicht.
Achim, jetzt bist du ja jemand, du gehörst zu den Mächtigen in der Republik, ne? Wenn ich morgens wach werde und ich sehe morgens MoMA und wer lacht mich als erstes an, dann kommt der Achim. Außer dir gibt's nur noch 2 oder 3, die mich regelmäßig aus dem Fernseher begrüßen. Das ist der Carsten Schwanke, wenn er das Wetter vorliest, ein guter Freund. Und das ist der Roland Fiege, der ab und zu auf NTV irgendwelche Börsennachrichten verbreitet, ja, weil da ist er immer ganz heiß am Thema dran. So, und das beeindruckt mich immer sehr, weil ihr habt Reichweite, das ist eine coole Geschichte. Und vor allen Dingen glaube ich, dass du auch sehr klar die Dinge vertrittst. Man merkt dir halt an, du bist Informatiker, du weißt, worüber du redest. Und du bist nebenbei als Chef der Bitkom, der der Vertreter, als Präsident der größten Interessensvertretung in dieser Digitalwirtschaft. Da sind ja Tausende, ich weiß nicht, wie viele Mitglieder hat die Bitkom?
2600, aber davon ne? auch die meisten DAX-Unternehmen sind bei uns auch organisiert.
Auch, ne? Das heißt, das ist ja schon mal eine Gemeinschaft, in der man was bewegen kann. Und ich weiß auch, der Rohleber, der Geschäftsführer, der ist sehr aktiv und extrem agil und engagiert für unsere Themen, ja, für die ich ja auch versuche, immer so ein bisschen zu laufen. Aber jetzt sag du mal, was würdest du denn heute anders machen? Wenn wir, ne, ich meine, du redest regelmäßig mit Chefs, inklusive mit Angie Merkel. Was würdest du denn sagen, verdammt, da müssen wir was anders machen, dass das schneller geht? Weil das ist, glaube ich, ein Hauptproblem. Nicht, dass wir den technologischen Wandel nicht verstehen, auch ja, nicht immer, aber vor allen Dingen die Zeit, die wir brauchen, um Veränderungen herbeizuführen.
Also witzigerweise hatte ich mit einer Vertreterin, einer Präsidentin eines anderen sehr, sehr großen Verbandes die Diskussion am Wochenende. Von daher passt das gut. Mensch, du kannst es doch machen. Versuch doch mal vor. Ja. Ich gehe mal ganz konkret. Also ich bin überhaupt kein Freund davon, immer zu maulen, weil es bringt gar nichts. Machen genügend andere. Und ich habe einfach gesagt, lass wir doch mal zwei, drei Dinge mit der Wirtschaft gemeinsam lösen. Das ist zum Beispiel das Thema Impftermine oder jetzt auch Impfvergabe. Da können wir als Industrie oder als Wirtschaft morgen helfen. Das ist nicht schwer. Wir müssen nur wollen. Da habe ich einen konkreten Vorschlag. Da wird es bei uns eine ganze Reihe Unternehmen geben, die sagen, wir machen das auch zu Selbstkosten oder vielleicht sogar umsonst. Das ist ein wichtiges Thema. Das zweite Thema ist die Bildung, weil ich glaube, das schlägt uns ins Kontor. Wie wir es gar nicht sehen können, was wir gerade machen, dass wir nicht in der Lage sind, unsere Jugend auszubilden und auch nicht digital auszubilden. Mhm. Das gleiche Thema, da gibt es eine sogenannte HP, eine Schulcloud vom Hasso-Plattner-Institut, vom HPI, wo ich sogar einer der Väter bin. Ich hatte die Idee mit, dass wir hingehen und im Prinzip den Schulen den Inhalt, also digitalen Inhalt zur Verfügung zu stellen, auch die Möglichkeiten, Schulaufgaben abzugeben und diese digitalen Wege. Die haben schon drei Bundesländer jetzt eingeführt. Das ist aber jetzt auch schon vier oder fünf Jahre alt. Aber trotzdem, es gibt sehr konkrete Beispiele, wo ich nicht sage, man könnte oder man müsste, sondern konkret, da ist die Schulcloud für die Schulen. Bitte setzen. Das ist für die Impfterminvergabe die Möglichkeiten, dass wir auch wirklich alle Termine kontrolliert bekommen. Weil wir haben ja jetzt das Problem, dass wir teilweise gar nicht wissen, wen wir impfen sollen. Da ist noch Impfstoff übrig und wir kriegen jetzt die Leute nicht ran. Was hier noch alles digital möglich ist. Dann schicke ich halt 20 Mails raus und sage so, wer sich sofort meldet, die nächste halbe Stunde kann geimpft werden. Das sind jetzt die Möglichkeiten. Und diese ganzen Thematiken jetzt konkret der Bundeskanzlerin und der Bundesregierung konkret zu sagen, bei den 3, 4, 5 Themen helfen wir euch jetzt mal, ist viel besser, als immer nur rumzumaulen.
Und so sagen, ja.
Und das ist
natürlich. Absolut.
Das sehe ich auch ganz ehrlich. Da sehe ich mich leider auch in der Pflicht. Da kann ich nicht rechts und links schauen. Das ist leider mein
Job. Aber dann, das finde ich sehr gut, dass du das sagst. Und Bildung ist für mich ja immer ein sehr wichtiges Thema. In jedem meiner Bücher habe ich mindestens ein Kapitel dazu geschrieben. Und was mich ärgert, und da würde ich gerne mal deine Meinung zu hören, weißt du, wir hatten ja jahrelang diese schwarze Null. Die war auch wahrscheinlich eine ganze Zeit lang sehr vonnöten. Wir wissen, die Regulierung EU-Anforderungen, die da kamen von der EZB, die wir erfüllen mussten. Ich habe mich dann irgendwann richtig über die schwarze Null geärgert. Ich habe gedacht, Mensch, ist das Griechenland Italien gegenüber so gerecht, was wir da tun? Das war die eine Frage. Und dann kam Corona. Und mit Corona wurden die Schleusentore geöffnet. Also vorher, wir haben wie viele Jahre über die 5 Milliarden für den Bildungspakt gekämpft. Tatsache ist, die Schulen sahen zum Teil aus wie vorsintflutlich. Im Klassenraum hatte sich fast 100 Jahre kaum was geändert, außer dass die Wände jetzt farbig und nicht mehr schwarz-weiß waren. Aber die Tafel hing noch immer da. Und jetzt auf einmal reden wir über Hunderte von Milliarden. Alles ist möglich. Jede Woche verzögerte Impfpolitik kostet uns wahrscheinlich 10 Milliarden an Ausfall durch die Wirtschaft. Und jetzt geht alles. Und ich stelle mir einfach die Frage, waren wir denn vorher vielleicht doch ein bisschen zu zögerlich, was die Geldpolitik angeht? Hätte man vorher nicht viel mehr zum Beispiel in die Bildung, weil das ist ja, da ist ja die Zukunft. Sparen wir uns nicht die Zukunft wegen der Bildung quasi unserer Kinder weg, Das ist die Frage, die ich mir stelle. Und ist das für dich auch ein Ärgernis?
Also die Schwarze Null ist kein Ärgernis. Ich bin auch irgendwo, ich habe vielleicht auch irgendwie schwäbische Vorfahren. Ich finde grundsätzlich, dass man die, dass man das Geld zusammenhält und gut überlegt, finde ich richtig. Dein Punkt. Bei dem Thema digitale Bildung haben wir vor 3 Jahren den Digitalpakt Schule ins Leben gerufen. 5 Milliarden ausgestattet, mittlerweile 6,5 Milliarden. Und es sind einen Bruchteil abgerufen, weil wir uns in der, die Finger gebrochen haben in dem Abrufen. Da müssen 43 Seiten ausgefüllt werden. Und es ist gebrochen, also viele Fehler gemacht. Aber das Geld ist da. Nur an das Geldthema jetzt, also an die Verfügung. Wir haben, wir sind einer der reichsten Länder der Welt, haben genau jetzt in der Phase der Krise haben wir halt die finanziellen Möglichkeiten, so unsere Wirtschaft zu stützen. Und dann gehen wir hin und kaufen den Impfstoff nicht. Das macht ein USA, die jetzt, glaube ich, 13% geimpft haben. Das macht England mit 18%. Und wir hängen bei 3%. Und dann stelle ich mir die Frage, sag mal, wer hat denn da geschlafen? Oder was ist denn da passiert? Und ich will das jetzt gar nicht im Detail diskutieren, aber wir haben das Geld, wir haben die Möglichkeiten, wir haben gespart. Und jetzt stehen wir da und nutzen es nicht. Dann, dann stelle ich mir die Frage, das war ja eine tolle Idee mit der schwarzen Null.
Okay. Ja, stimmt. Ja. Sehe ich übrigens genauso. Also das ist was. Und gerade wenn man dann dran denkt, was A, dieses noch nicht impfen können. Ich glaube, gestern hat das erste Mal dann ein öffentliches Impfzentrum in Köln geöffnet. Ne? Also wir hatten gestern den 8. Februar, immerhin. Und vorher war einfach kein Impfstoff da dafür. Und was das an wirtschaftlichen Auswirkungen hat, ne, auf den Mittelstand. Wir erzählen dem Einzelhändler, du darfst nicht öffnen, der Friseuse, dem Friseur, du kannst den Laden nicht aufmachen. Und gleichzeitig könnten wir schon viel weiter sein mit dem Impfen. Das ist natürlich ein blöder Fauxpas. Und ich frage mich natürlich auch da, der Herr Spahn, der ist ja immer sonst gerne gehypt und gerne in der Praxis, in draußen im Fernsehen und im vor Cora Publikum. Aber da hätte man sich wahrscheinlich ein bisschen mehr Engagement gewünscht.
Ganz ehrlich, ich würde jetzt gar nicht den Finger auf irgendwen zeigen, egal wer es ist. Es hat nicht funktioniert, es ist nicht zu tolerieren, es geht um Menschenleben und das ist eine Katastrophe. Man kann nachher schauen, wer es gewesen ist, aber es ist nicht zu verzeihen, was da gerade passiert ist. Und wir können das nicht einfach so hinnehmen. Das ist nicht okay.
Das ist richtig.
Punkt, glaube ich mal. Und mir ist völlig wurscht, ob da irgendeiner in Brüssel oder in Berlin oder sowas, wir haben keinen Impfstoff, Punkt. Wir haben genug, den zu kaufen, Punkt. Und wir haben falsch reagiert. Und dann muss ich mir die Frage stellen, wer ist schuld? Im Zweifelsfalle stinkt der Fisch immer am Kopf. Das ist bei jedem so, das ist bei der Regierung so. Und wo der Kopf ist, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall nicht sauber gelaufen. Und da hat jemand einen echten Fehler gemacht. Wahrscheinlich den größten Fehler der Karriere.
Na, ich nehme mit aus unserem Gespräch heute, digital ist alles möglich, wir müssen uns nur es können machen lassen, sage ich mal etwas umständlich. Und Deutschland kann das, ich denke die Unternehmen sind startklar, ich fand das auch super, Achim, was du eben gesagt hast, die Initiative, die du ergreifst und sagst, Mensch, also auf die Politik zuzugehen und sagen, hier, wir können ganz konkret die 1, 2, 3, 4 Sachen lösen und zwar schnell. Man muss es nur wollen, ne? Das ist klar. Also ich denke, da werden wir doch hoffentlich auch Verbesserungen sehen in den nächsten Wochen und Monaten.
Ja.
Na, dann können wir mal so langsam auf unsere Abschlussrubrik auch kommen, oder?
Gerne.
Das sind bei uns immer die Tops und Flops der Woche. Also was ist so quasi in der letzten Woche oder in den letzten 8 bis 10 Tagen so alles passiert, was euch aufgefallen ist? Wir können doch natürlich immer ein paar amüsante Sachen dabei sein. Karl-Heinz, hast du dir was notiert oder schon in petto, was für dich die Tops und Flops der Woche waren?
Absolut, absolut. Also ich fange mit dem Flop an, aber den ersten hat auch der Achim ja schon genannt. Also diese Geschichte, dass uns Impfstoffe fehlen und wir es nicht geregelt bekommen, die Impftermine weder im Internet noch per Telefon zu machen, das ist schon eine echte Schlappe. Da gibt's auch, das ist unentschuldbar, so wie der Achim es sagt. Ich möchte aber auch noch einen anderen Punkt, weil wir gucken immer so nach Deutschland und denken, oh, uns geht so schlecht. Und wirtschaftlich und bla bla bla, dabei stehen wir eigentlich sehr gut da. Ich möchte das Augenmerk an der Stelle einfach nochmal nach Lipa, nach Bosnien lenken. Da leben Flüchtlinge im Moment in Lagern ohne Heizungen, ohne irgendwelche Lebensmittel, sind unterversorgt. Also wenn wir denken, uns geht schlecht, dann sollten wir ab und zu mal an diese armen Menschen denken und vielleicht tut man auch mal hier und da ein paar Euro ins Töpfchen für die, weil denen geht es wirklich richtig schlecht. Ja. Und übrigens die Flüchtlinge, die in Lipa und Bosnien angekommen sind, das sind Pakistani und Bangladeschi. Also die sind gar nicht wegen, wie früher war das ja immer Syrien und so, sondern die kommen aus ganz anderen Gründen. Der Top für diese Woche, also die letzten Wochen habe ich wenig Sonne gesehen und das ist immer so ein bisschen schwierig. Ich werde dann auch ein bisschen, dann wird es bei mir selber im Herzchen dunkel. Jetzt, wir kriegen Sonne. Es wird total Sonne. Der Lockdown ist das einige, aber wenn man rausgehen kann, es regnet nicht und es ist zwar kalt, es wird klirrend kalt am Wochenende, -9, -8 Grad. Aber die Sonne scheint und das finde ich wunderschön und ist auch gut für die Seelen. Also deshalb alle in der Woche, macht was, geht raus, geht in den Wald, macht einen schönen Waldspaziergang. Das ist unglaublich gut für die Seele, fürs Hirn und auch übrigens für die Abwehr, das Immunsystem.
Sehr gut, sehr guter Punkt. Achim, was waren für dich die Tops und Flops der Woche bisher in den letzten paar Tagen?
Bei den Flops weigere ich mich, da haben wir genügend gehabt und die möchten losgehen. Ja. Es gibt drei Dinge, die mich sehr gefreut haben. Erstens habe ich schon erwähnt, diese Schule in Bochum, die das so mit dem Homeschooling so klasse aufgenommen hat und so klasse umgesetzt hat. Also finde ich wirklich toll. Und ich habe mich mit dem Schulleiter unterhalten, hat mich total begeistert. Und alle sind happy, Lehrer, Eltern, Schüler, alle. Zweite Thema, was ich super fand, war, ich hatte letzte Woche einen Podcast mit dem CRO des Bundes. Ich habe mich so gefreut, nachdem ich viele Jahre jetzt wirklich den Finger in die Wunde gelegt habe, wie ich jetzt merke, wie er jetzt Traktion bekommt. Er ist neu im Amt, er macht wirklich gute Sachen. Ich glaube ihm sogar, dass er bis Ende 2022 einen Großteil der Verwaltungsvorgänge digitalisiert hat und also da tut sich echt was. Und das ist positiv. Und der dritte Thema ist...
Ganz kurz, sagst du uns den Podcast, welcher das ist, dann machen wir gerne ein bisschen Werbung dafür.
Ja, ich weiß nicht, der ist vom Innenministerium.
Okay.
Müsste jetzt die nächsten Tage veröffentlicht werden, da ging es genau darum. Und wir haben, ich müsste ihn eigentlich jetzt falten, aber ganz ehrlich, es passiert was. Und dann, das finde ich wirklich toll und man sieht auch schon die ersten Ergebnisse.
Super.
Die letzte Sache ist, am Sonntag hatte ich das Glück, im Schnee von München nach Köln zu fahren. Es war kaum was los auf der A3. Ich hatte ein vernünftiges Auto mit Allrad, nicht so schwer. Ich habe einen Riesenspaß gehabt, auch wenn es geschneit hat auf 400 Kilometer. Es war einfach immer eine geschlossene Schneedecke, aber es hat totalen Spaß gemacht.
Siehst du, aber da muss man gar nicht mehr auf die zugefrorenen Seen nach Schweden fahren, um Spaß zu haben. Das kann man dann auch auf der deutschen Autobahn. Klingt gut. Naja, ich möchte auch die Flops der Woche aussparen. Das haben wir tatsächlich, glaube ich, zu Genüge diskutiert. Für mich Top der Woche oder der letzten Wochen ist einfach die Tatsache, dass ich mit dir, Karl-Heinz, und einem Team zusammen im Grunde genommen eine neue Geschäftsidee forme und aufbaue und das tatsächlich fast rein virtuell, also fast nur über Zoom, fast keine persönlichen Begegnungen, was ja wirklich challenging ist, wenn man auch ein neues Team bildet, aber dass das so gut funktioniert und auch gut ankommt und auch verschiedenste Finanzierungsrunden jetzt oder Finanzierungsgespräche laufen und das alles extrem positiv verläuft, das ist für mich der Top der Woche, denn das hätte ich mir vor dem Jahr auch noch nicht vorstellen können, dass das möglich ist in der Form. Insofern können wir doch sehr zufrieden sein. Na wunderbar.
Super.
Dann Achim, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deinen Input und ja, alles Gute weiter bei der Digitalisierung von Deutschland. Ja. Du hast die Verantwortung jetzt hiermit.
Das ist gut, dann haben wir endlich einen, der verantwortlich ist, das finde ich super und ich wünsche allen, genießt diese Woche, raus an die Sonne, ne? die noch ein bisschen Schnee schippen müssen, schiebt den rüber nach Nordrhein-Westfalen, also hier im Kölner Raum können wir jede Menge Schnee gebrauchen, ich finde es wunderbar.
Ich schicke dir ein bisschen rüber.
Super, okay. Danke.
Danke.
Also, tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.